Ich betrat einen kleinen Konferenzraum, gefüllt mit ungefähr 40 Personen, die sich nun feierlich erheben sollten. Der grauhaarige Beamte stand vor der Gruppe und erklärte das Ritual. Er würde vorsprechen und alle anderen müssten ihm nachsprechen. Nur der Satz, so wahr mir Gott helfe, dürfe weggelassen werden. Er setzte an. Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu bewahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. Das Ganze war schon etwas seltsam. Jedenfalls lächelten sich die neuen Lehramtsanwärter etwas verlegen an, aber jeder Lehrer und jede Lehrerin mussten sich diesem Ritual unterziehen. Jedenfalls, wenn man verbeamtet werden möchte. Das Grundgesetz wahren. Also nicht gegen etwas verstoßen und nichts tun, was der Sache schadet und so handeln, dass etwas weiter besteht und nicht verloren geht. Das gehört zu meinem Job. Hat eigentlich jeder in diesem Raum das Grundgesetz durchgelesen? Bin ich eigentlich der Meinung, dass alle Gesetze ihre Richtigkeit haben? Am selben Abend jedenfalls erzählte mir einer der Lehramtsanwärter, dass er diese Worte gar nicht ernst gemeint hat, weil er diesen Staat eigentlich ablehnt. Zum Glück habe niemand gesehen, dass auf seinem Auto noch Reste des Gaffertapes vom Wochenende zu sehen sind. Dort war mit riesigen Buchstaben G8 zu lesen. Eine andere Szene. Ich stehe vor dem Bahnhof, mitten in einer Menge von ungefähr 6000 Leuten. Es ist etwas unübersichtlich. Viele unterschiedliche Fahnen, immer wieder Sprechchöre, Alerta, Alerta, Antifaschista. Ich google erstmal, was das auf Deutsch heißt. Ungefähr 40 Meter weiter vorne steht ein kleiner Haufen von vielleicht 40 Menschen, die ebenfalls Fahnen schwenken. Deutschlandfahnen und irgendetwas mit Schwarz-Rot-Weiß. Das ist der tiefbraune Dreck, sagt eine Frau neben mir. Die sind nicht bloß rechts, die sind richtig braun. Ich stelle fest, dass die aufgebaute Bühne für die Kundgebung die Bands quasi auf der anderen Seite des Häuserblocks steht. Da komme ich aber nicht mehr hin. Die Polizei hat alles abgesperrt. So richtig passiert dann eigentlich gar nichts. Und nach einer Stunde habe ich keine Lust mehr, Nationalismus raus aus den Köpfen zu brüllen, also gehe ich nach Hause. Eine letzte Szene. Ich stehe in der Küche und bereite das Frühstück vor. Dann höre ich meine Frau im Wohnzimmer, die unserem 6-jährigen Sohn sagt, also das musst du schon Papa fragen. Mein Sohn kommt in die Küche und fragt, Papa, was sind denn Nachrichten? Frag doch Alexa. Oh, gute Idee. Alexa, was sind Nachrichten? Hier ist deine tägliche Zusammenfassung von der Tagesschau. 100 Sekunden später ist mein Sohn noch nicht ganz zufrieden. Er hat nicht so ganz verstanden, was da gerade in Chemnitz passiert ist. Also versuche ich es selbst. Ich erzähle von dem Mord an einem Chemnitzer, dann davon, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind und sehr wütend waren, denn die Mörder waren wohl Ausländer. Deswegen haben diese Menschen gerufen, dass alle Ausländer aus Deutschland rausgehen sollen. So Leute nennt man übrigens Nazis, sage ich. Jetzt wurde mein Sohn aufgeregt. Nazis? Aber Mama kommt doch aus dem Iran. Soll die jetzt etwa auch aus Deutschland raus? Nun, es hat auch ganz viele andere Menschen gegeben, die auf die Straße gegangen sind und gerufen haben, dass Ausländer auch in Deutschland leben dürfen. Gestern waren das sogar 60.000 Menschen. Puh, das ist aber gut. Dann überlegte er kurz und fragt, du Papa, gibt es eigentlich in Düsseldorf auch Nazis? Ja, schon. Vor ein paar Jahren hat es eine Gruppe von 40 Nazis gegeben, die haben auch am Hauptbahnhof gerufen, Ausländer raus. Und wie viele waren die anderen? Viel mehr. Ungefähr 6.000. Boah, das sind ja viel mehr. Jetzt war er beruhigt und hatte genug von den Nachrichten. Mich selber hat das nachdenklich gemacht. Muss ein 6-Jähriger schon wissen, was Rassismus ist? War die ganze Geschichte wirklich so einfach, wie ich mir das jetzt dargestellt habe? Und was ist mit diesem Hashtag Wir sind mehr? Reicht es, wenn wir mehr sind? Und wer ist dieses Wir? Wofür stehen die Menschen, die sich zu dem Wir zählen? Und wer sind die anderen? Sind die anderen der tiefbraune Dreck? Und deswegen schreit man diese Menschen an? In meinem Job gilt Anschreien von Menschen als Zeichen der eigenen Mittellosigkeit. Und das nennt sich dann Demokratie?
Einen einen schönen guten Abend hier aus der Burgküche. Willkommen, willkommen zurück. Wir sind wieder da mit einer neuen Season, mit neuen Themen, neuen Gesprächen. Wir haben uns einiges überlegt und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier so losgeht. Genau, heute sind wir zu dritt. Ich bin Safira und dabei sind
Adamir
und Jason.
Yay! Zukünftig hoffentlich auch wieder mit Önzern und wir arbeiten da dran, Marie zu gewinnen, weil Frauenpower. Whoop, whoop. Yeah. Da ja die letzten 20% immer nicht gehört werden, machen wir jetzt auch im Vorhinein wieder Werbung. Und zwar gibt es ein altes Event, was dieses Jahr auch wieder nochmal statt... Ist doch dieses Jahr, nee.
Es ist in 6 Wochen.
In 6 Wochen stattfindet. Okay, ja, ich bin sehr gut mit Daten. Wir haben wieder Tribus. Erzähl doch mal, was so der Plan ist.
Erstmal auch das Datum, weil in 6 Wochen, wir wissen nicht, wann das ausgestrahlt wird hier, ne?
Das stimmt. Also für mich sind es jetzt noch 6 Wochen. Das Datum ist, 2. bis 3. November, das erste Novemberwochenende. Die genaueren Modalitäten findet man auf der Internetseite wirsindmosaik.de/tribus. Genau. Und es wird diesmal um das Thema Blank oder Blank gehen. Und wir reden über die Zukunft, die wir gestalten können. Und die Metapher dafür ist eben eine weiße Leinwand, die man bemalen kann und wo man kreativ werden kann. Und genau.
Ja, und wie wir letztes Jahr auch gemacht haben, werden wir hoffentlich auch einen Remix-Folge auch da in Tribus aufnehmen können, hoffentlich.
Auf jeden Fall.
Ihr könnt auch live das erleben, kommt nach Düsseldorf. Das wäre die Gelegenheit, um Safires immer wechselnde Haarfarbe zu betrachten. Mhm. Die wechseln manchmal auch vor unseren Augen.
Ja, letztes Mal, da habe ich mir die Haare gefärbt.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine super Gelegenheit zum Netzwerken für alle möglichen Leute, die eben so im Mosaik-Dunstkreis schlummern und für die vielleicht der Weg sonntags ein bisschen zu weit ist, aber die dann auf jeden Fall für ein paar Tage mal vorbeikommen und dann hat man eine sehr gute Zeit.
Genau.
Genau, viele Inputs, also es gibt so also im TED-Style gibt es Kurzvorträge, es wird Workshops geben und ein nicht so wahnsinnig ausgelastetes Programm, sodass es eine Menge Zeit für Kaffee gibt und zum Abhängen und ja, das ist cool.
Genau, herzlich willkommen.
That's the plan. Ja, geil, wir haben überhaupt keinen Hashtag, ist euch das bewusst?
Das ist mir auch gerade aufgegangen. Den reichen wir nach, gegebenenfalls.
Ja, vielleicht während des Gesprächs fällt uns ein Hashtag auch ein. Ja,
genau. Ja, das fängt schon super an. Wir haben heute ein super spannendes Thema, gegen das ich mich total sträube, weil ich das irgendwie ein sehr frustrierendes und schwieriges Thema finde und mitten dabei bin, aber eigentlich keine Ahnung habe. Und zwar wollen wir uns heute über das Thema Demokratie unterhalten.
Badabam.
Wup, wup.
Demokratie.
Alle sehr verhalten.
Es gab immer Leute, also Adam, ich glaube, wir haben mal darüber diskutiert, ist Politik eigentlich weit weg vom Leben oder nah? Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass Politik so erstmal oder viele politische Themen, die so diskutiert werden, eigentlich mit deinem Leben nicht so viel zu tun haben. Hast du dich da, also erinnerst du dich noch dran, dass du das gesagt hast?
Ja, ich meine, nicht unmittelbar. Ne? Also das heißt, ich gehe morgen meinen normalen Alltag und viele Entscheidungen, die da getroffen werden und diskutiert werden, haben nicht unmittelbar mit diesem Alltag auch zu tun, haben aber langfristig natürlich auch Konsequenzen. Ne? Das ist klar, das will ich jetzt nur sagen. Ne? Aber es ist nur etwas, was nicht immer einfach ist, wenn man sich mit den tagtäglichen Dingen auch beschäftigt ist und dann sich mit diesen Themen, die manchmal auch so groß sind und so allumfassend sind, dass es etwas erdrückend sind, also für manche Menschen.
Ja, es ist sehr witzig. Ich habe jetzt herausgefunden, dass die politische Sommerpause für mich eine eigentlich unglaublich wichtige Zeit ist, weil da so super wichtige Themen wie zum Beispiel der Freiwilligendienst in Deutschland besprochen wird und wie das denn da mit Geldern und so weiter aussieht. Deswegen für uns war jetzt die Sommerpause eine sehr spannende Phase, weil da relativ viel einfach besprochen wurde, was direkt mit meinem Job zu tun hat. So, das fand ich recht interessant, weil sonst ist ja immer so, kriegt man nichts mit. Aber das war mal interessant, wo Politik dann und auch die Gespräche und Debatten halt eben für mich direkt und meine Arbeitswelt total viel Relevanz hatten.
Das ja, also die Wichtigkeit ist definitiv nicht zu unterschätzen. Extrem wichtig. Aber die Zugänglichkeit ist nicht immer leicht. Also für die meisten Menschen.
Ist auch wahrscheinlich von den Themen abhängig. Also ich glaube, so das Thema Populismus, das ist, glaube ich, etwas, da haben, oder ich sag mal, die Themen, die im Dunstkreis vom Populismus behandelt werden, also sei es jetzt Migration, Rassismus, AfD, Rechtsextremismus, all sowas, da hat, glaube ich, jeder eine Meinung zu oder zumindest irgendwie so ein Gefühl zu. Und man weiß auch irgendwie, okay, da ist gerade irgendwas im Gang in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel beim Thema, was weiß ich, Landwirtschaft, wobei vielleicht da jetzt auch gerade, weil jetzt gerade diese Räumung da des Hambacher Forstes ne, ist, da hat man vielleicht auch noch irgendwie mal was gehört.
Aber ja, ich glaub, wobei da geht es ja nicht um Landwirtschaft, da geht es ja um Energie. Ne? Und im Endeffekt ist das der letzte europäische Mischwald, der abgeholzt werden soll. Das muss man sich mal reinziehen.
Ja, also wenn wir über Demokratie reden, dann müssen wir auch sehr aufpassen, weil das sind sehr viele einzelne politische Themen, die da interessant sind und die da aktuell sind. Ne? Und deswegen, ich glaube, als wir das Thema auf die Agenda gebracht haben, war es noch nicht ganz klar, welcher der Fokus ist. Aber ja, also, du hast ja einen Text aufgeschrieben. Oder?
Ja gut, das Thema wurde sich halt eben gewünscht und zukünftig muss man nachfragen, was man sich genau wünscht, worüber man redet. Aber im Endeffekt ist es halt eben ein Thema, wo ich schon finde, wir sollten alle dafür werben, dass es uns alle was angeht, weil wir leben alle in der Demokratie und müssen, und ich finde, wir müssen uns deswegen auch damit auseinandersetzen. Wenn ich überlege, dass ich jetzt schon seit Jahren meine Großeltern beknie, dass sie doch bitte wählen gehen sollen. Meine Oma immer so, ach, ja, nee, also sowas habe ich noch nie gemacht. Nee, damit fange ich jetzt auch nicht mehr an. Und ich denke so, Mann, Oma, ich sag dir auch, wo du das Kreuz machen musst. Wollte sie trotzdem nicht. Nächstes Mal werde ich für sie einfach Briefwahl beantragen.
Und dann willst du das selber für sie. Und damit unterstützt du den demokratischen Prozess mit 2 Stimmen anstatt
3.
Drei.
Opa direkt mit.
Ja.
Ja, ich meine, das fängt so ein bisschen auch da an, also würde ich sagen, klar, wir haben freie Wahlen, aber ist das schon Demokratie? Und ich würde sagen, dass man da auch schon bei der Definition von Demokratie genauer hingucken sollte. Weil ich glaube, es gibt auf dieser Welt im Moment, wenn überhaupt, dann sehr, sehr wenige Staaten, die nicht von sich behaupten würden, eine Demokratie zu sein.
Ja, da kommt auch meine Lieblingsfrage wieder ins Spiel. Wenn man demokratisch einen Diktator wählt, ist es dann eine Diktatur oder eine Demokratie?
Ja, das ist das eben, weil da muss man eben definieren, was ist jetzt Demokratie? Wenn Demokratie einfach nur heißt, die Bevölkerung darf wählen, wer das Sagen hat, dann ist das also zumindest nicht der Begriff, der in Deutschland unter Demokratie verstanden wird. Da sagt man ja, eigentlich spricht man hier von einer liberalen Demokratie und damit wird gemeint, dass man nicht nur freie Wahlen hat, sondern man hat auch bestimmte zusätzliche Punkte. Dazu zählt, es muss Pressefreiheit geben. Es muss die Zusicherung von Menschenrechten und Bürgerrechten sein. Also der Staat schützt die Bürger und gewährt verschiedene Rechte, zum Beispiel auch gegen religiöse Gemeinschaften. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. So, und das Minderheitenschutz. Wenn es das nicht gibt, spricht man, also dann ist es ein anderer Demokratiebegriff. Minderheitenschutz gehört bei uns dazu.
Genau, fasst das für uns da zusammen. Also was ist das, was wir, wenn wir heute hier in Deutschland den Begriff benutzen, womit verbinden wir dann?
Ja, das sind diese 5 Punkte. Also es ist, sind freie Wahlen.
Freie Wahlen.
Es ist Pressefreiheit.
Pressefreiheit.
Es ist Minderheitenschutz. Bürgerrechte, Menschenrechte. Und das letzte, was habe ich jetzt vergessen? Minderheitenschutz. Habe ich den schon genannt?
Freie Wahl, Pressefreiheit.
Gewaltenteilung habe ich vergessen.
Redefreiheit auch, ne?
Meinungsfreiheit.
Meinungsfreiheit.
Das kann man auch unter die Bürgerrechte subsumieren.
Bürgerrechte,
aber,
ja.
Genau. Und Gewaltenteilung ist das Letzte. Das wäre dann eben zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, jemand wählt einen Diktator, dann wäre keine Gewaltenteilung gegeben, weil ein Diktator kann mehrere Gewalten unter einen Hut bringen.
Ja, es ist sehr interessant, weil damit wäre die Frage von Safira hier, wenn du einen Diktator wählst, nur weil du gewählt hast, lebst du nicht in einer Demokratie. Weil du hast zwar eine, die, auch wenn die Wahlen fair und rechtmäßig wären, hast du trotzdem sich selbst, also die Demokratie, abgewählt durch eine Diktatur. Also ein demokratisches Land kann sich selbst in einer Diktatur abwählen, mehr oder weniger. Also man hat auch viele Beispiele von demokratischen Prozessen, die benutzt wurden, um die Macht des Diktators auch zu etablieren.
Ja, ich glaube, dass wir das auch momentan in verschiedenen Ländern sehen, wo bestimmte demokratische Grundpfeiler eben abgebaut werden. Also in der Türkei, wenn da Medienhäuser besetzt werden und Journalisten inhaftiert werden, dann ist es eben schwierig, da noch von der Demokratie zu wählen, auch wenn die Türken alle paar Jahre ein Kreuz auf irgendeine Liste machen können.
Richtig. Und da kommt für mich auch ein der Themen für mich als Theologen, als ehrenamtlichen Pastor extrem sensibel, ist das auch die Rolle von Religion allgemein, sage ich jetzt nicht im Christentum, aber Religion in genau solche Prozesse hinein. Religion kann sehr gefährlich sein für demokratische Prinzipien. Weil die können auch verwendet werden, um genau das zu machen, was man jetzt gerade als Beispiel auch genannt hat.
Ja, da würde mich mal interessieren, ist Demokratie ein religiöses Konzept? Also eins, was man im Endeffekt mit der Bibel begründen, also ich meine, man kann alles und nichts mit der Bibel begründen, aber ich fange mal anders an. So wie wir groß geworden sind, würde ich behaupten, ist Demokratie auch nicht das gottgewählte politische System. Weil in der Bibel steht immer wieder, ne, dass Gott der alleinige Herrscher, bla bla.
Also du redest jetzt über Theokratie, ne? Als Theokratie, die Herrscher, like, Gott herrscht hier auf der Erde als die optimalen Herrschaftsform. Sicherlich gibt es Christen, die genau das anstreben und das danach denken, dass das ist eigentlich das, worum es gehen sollte bei allen Christen, dass Gott der Herrscher ist und nicht irgendein anderer fremden König und so weiter. Aber es gibt auch in der Bibel ziemlich Versen, die verwendet werden, um antikritische Prozesse, also wie zum Beispiel auch, wir sollten die Obrigkeiten respektieren, sozusagen. Ne? In Römer gibt es da. Ne?
Und auch, dass die Obrigkeiten von Gott eingesetzt
sind. Von Gott eingesetzt sind. Ne? Also diese göttliche Autorität auf die gewählte Obrigkeit, die dazu auch benutzt wird, um auch kritische Meinung zu unterdrücken. Das sollte es ja auch. Die Obrigkeiten nicht unter Druck setzen oder so ein bisschen diese demokratischen Prozess sogar zu stoppen.
Aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ne? Wenn naja, man weiß ja nicht genau, wer Römer geschrieben hat, aber nehmen wir mal an, das war Paulus, der alte Schmierenhüter. Ne? Der war selber eigentlich politisch gesehen, da lacht er wieder, aber politisch gesehen eigentlich immer ein Problem. Ne? Also der hat ja auch politische Verfolgung hinter sich und so weiter. Jesus ist politisch gesehen der Rebell schlechthin. Und gerade die Zeit der ersten Christenheit ist eine politisch extrem brisante Zeit gewesen, so, ne? Und wo politischer Widerstand einfach auch unglaublich wichtig für das Überleben des Christentums war. So, das widerspricht sich.
Ja, ein bisschen. Aber du hast einen guten Punkt. Er war politisch verfolgt, also er war verfolgt, auch von teilweise politischen Mächten und auch selber auch von der römischen eingesetzten Macht wurde er dann in der Hausarrest erst gebracht und mehr oder weniger auch sogar hingerichtet. Das ist bis hin zu dem Punkt. Ne? Aber gleichzeitig ist die die Regierungslosigkeit sozusagen, also die Abwesenheit von der Ordnung, etwas, was auch sehr, sehr gefährlich, auch für alle Menschen, inklusive Paulus, inklusive alle anderen gesehen. Also von daher, man ist so ein bisschen, eine Form von Ordnung ist besser als gar keine. Also das ist da, wo sie waren. Und die Mächte, die da sind, sie sind von Gott eingesetzt, weil Gott allmächtig ist und da ist jemand in der Macht, dann wollte Gott schon was dabei. Das war immer so ein bisschen diese, niemand kommt zur Macht, außer Gott setzt sie ein. Diese Grundgedanken, die dahinter ist. Ne? Sei es, Gott hat da die böse König da erlaubt, König zu sein, damit die Menschen da zu rechten Pfad wieder kommen, zu Gott wieder zurückfinden. Ne? Also das ist die Vision. Und das ist dann auch sehr kritisch zu mischen religiöse Vorstellungen mit politischen Vorstellungen. Das ist extrem gefährlich, weil dadurch ist dann Gott verantwortlich für den Diktator, dass er ihm da eingesetzt hat. Gott ist verantwortlich für das Böse, die da ist. Oder auch Gott ist verantwortlich für das Gute, was da entsteht. Und das zieht auch die Menschen aus dieser Eigenverantwortung heraus. Und das finde ich extrem gefährlich in alle Religionen, wenn das vermischt wird und das reingebracht wird. Das zieht die Menschen weg von dieser eigenen Verantwortung und schiebt das Ganze hin zu Gott.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in dieser Textstelle Paulus ein bisschen Kind seiner Zeit ist, weil er hat im Römischen Reich gelebt und im Römischen Reich ist klar, der Kaiser ist Stellvertreter Gottes auf Erden. Der Kaiser ist oft auch Sohn Gottes. Und später dann auch Gott, also fast gottähnlich. Also viele Kaiser haben sich als Götter dann auch verehren lassen, mit Kaiserkult. So, und da ist Paulus noch nicht so wahnsinnig anders. Ich finde aber viele andere Texte von Paulus viel, viel spannender. Also wenn es zum Beispiel heißt, auch im Römerbrief Kapitel 12, dass sich die Christen nicht, also wie heißt das? Lasst euch nicht der Welt gleichförmig machen. Also da ist eben gesagt, es gibt ein weltliches System, vielleicht auch ein politisches System. Und die Christen sollten sich aber davon nicht vereinnahmen lassen. Ja. Das finde ich eine sehr, genau. Sehr spannende Sache.
Das ist eine spannende Sache, weil wir sind einerseits berufen, sozusagen die Obrigkeiten auch als von Gott eingesetzt zu sehen. Und andererseits sind sie als Licht oder Salz oder berufen, zu sein, um anderes zu sein. Also damit hast du da so einen gewissen Konflikt, inwieweit. Ne? Und da ist für mich auch ganz klar, extrem wichtig, dass wir lernen, auch diese Rolle, diese anderes Sein, diese kritische Rolle, auch diese prophetische Rolle, die Christen haben sollten und die Nachfolger Jesus haben sollten in dieser gesellschaftlichen Transformation, weil das ist die Botschaft für mich, dass Jesus sehr stark auch gebracht hat, dass wir das wiederfinden. Um das zu finden, finde ich extrem wichtig, dass wir lernen, auch wieder zu hinterfragen, auch die Obrigkeiten zu hinterfragen, auch die eingesetzte Autorität zu hinterfragen und gar nicht so diese passive, diese andere Extreme, die da ist, ne?
Da muss ich doch gerade meinen heißgeliebten Lieblingsphilosophen Peter Rowlands zitieren, der so gerne sagt, der wahre Patriot ist der sein eigenes Land kritisiert.
Ja.
Und das finde ich halt einen total wichtigen Punkt. Und da wäre ja auch für uns gerade hier in Deutschland mal sehr spannend, da nochmal genau hinzugucken. Wir haben das im Vorgespräch schon so ein bisschen angesprochen, dass wir alle das Gefühl haben, dass Demokratie gerade auch irgendwie in einer gewissen Krise ist. So, ne? Wir irgendwie nicht zufrieden sind damit, was hier gerade im Land passiert. Und wo fängt man da an? Also Demokratie, ich möchte mich gerne in mein eigenes Land einmischen, ich möchte gerne mitreden, ich möchte gerne auch repräsentiert werden und habe da gerade große Schwierigkeiten, genau das zu finden in vielen Bereichen, wo ich halt eben denke, Es macht mir ein bisschen Angst, was gerade hier passiert. Ich habe das Gefühl, viele Werte sind einfach nur eine Farce. Es wird einfach nur so getan, als wäre das irgendwie wichtig, aber im Endeffekt macht jeder, was er will. Ich finde, wer am lautesten blökt, wird immer am meisten gehört. Das finde ich auch total schade. Und ich habe einfach auch keine Lust mehr, Rede- und Meinungsfreiheit hin oder her. Leuten, die ganz klar gegen die Verfassung sind, so viel Raum, um Macht zu geben. Und das ist irgendwie das, was ich gerade sehe, was viel passiert. Und das finde ich ganz schön hart.
Also ich meine eben, das Christentum, ja, mit der Kritik, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass Christen deswegen nicht unbedingt Nörgler sein müssen, sondern ich glaube, dass das Christentum auf verschiedene Dinge hinweisen soll. Also ich denke, dass zum Beispiel diese Idee von der Option für die Armen aus der Befreiungstheologie. Christentum muss immer auch die Armen, die Schwachen im Blick halten. Das passt so ein bisschen mit dem demokratischen Wert von Minderheitenschutz. Ja, das ist vielleicht nicht eins zu eins das Gleiche, aber es ist zumindest irgendwo etwas, wo als Christ schon die Pflicht besteht, da hinzugucken. Ich finde zum Beispiel auch der Menschenwert.
Ja.
Ja, oder sagst du es?
Ja, ja, also ich bin dabei. Ich bin mit dir grundsätzlich einverstanden, aber ich würde aber trotzdem noch ein anderer kritischer Gedanke auch da reinbringen. Ne? Also in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, als ich da gesehen habe, zusammen mit ein paar Leuten hier bei Mosaik in unserer Community, da ist was los, da müssen wir unbedingt was machen. Wir haben so, ich habe ein Video aufgenommen nach Aufruf, also da Leute gefragt, wer mitkommen möchte, wer mithelfen möchte und so weiter, damit wir da hingehen und was tun. Schutz der Armen, Schutz der Verfolgten und so weiter. Ist das nicht eine der Kernbotschaften von Christentum und so, die wir haben? Und nun, wer sind die Leute, das rede ich jetzt über meine ganz persönliche Erfahrung, die meinen Ruf gefolgt haben sozusagen, also die jetzt da das gleiche Drang gespürt haben wie ich, auch da was zu tun. Ich habe in meiner persönlichen Erfahrung mehr Menschen, die nichts mit Christentum zu tun hatten, dafür gewonnen, mit mir dahin zu gehen, oder ich muss sie nicht gewinnen, sie sind dazugekommen. Und auch dort, die Anzahl von Menschen, die ich gefunden habe, die nichts mit Christentum zu tun hatten, die da am Helfen waren, war viel größer als andersrum, also als Christen. Ich habe Christen gefunden, durchaus, christliche Organisationen auch da. Aber das macht mich schon ein bisschen nachdenklich, dass wir Themen, die wir jetzt denken, okay, das mussten wir schon sein, ne? Salz der Erde, Licht der Erde, und sind wir aber nicht. Und warum sind wir aber oft nicht? Weil wir verstrickt sind mit theologischen Gesprächen, mit das, was richtig ist oder falsch und so weiter, in bestimmte Dinge, und vergessen wir manchmal diese Basis letztendlich auch dazu. Und deswegen bin ich schon ein bisschen kritisch. Also ich glaube, die Welt ist besser dran ohne die Kirche in Politik. Das ist so im Moment meine Meinung.
Ja, ich würde es ein bisschen, ich würde da nicht komplett gegen sprechen, aber ich würde eben sagen, es gibt eben eine Spannung. Auf der einen Seite muss sich Kirche davor hüten, sich staatlich vereinnahmen zu lassen. Ja, das ist im Dritten Reich, ist das schwer in die Hose gegangen. Ne, wo verschiedene Christen gesagt haben, ja, Hitler, das ist der Nationalsozialismus, das ist das kommende Reich Gottes auf Erden. Ja, also das ist hochproblematisch. Ich glaube, dass Kirche nicht parteipolitisch sein darf. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass Politik ja auch nicht der Bundestag ist. Politik oder Demokratie ist ja auch nicht das Grundgesetz nur, sondern Demokratie ist am Ende eine Form von Gesellschaft, von Zusammenleben.
Ja.
Und da finde ich es hochproblematisch, wenn Kirche sich daraus rauszieht. Das passiert, glaube ich, häufig. Ja, also ja, ich glaube, ja. dass Kirche, ich finde auch zum Beispiel, schlägt man jetzt ein typisches Buch über systematische Theologie oder Dogmatik auf, da findet man eben nicht die Theologie von Fremdsein. Da findet man auch nicht, vielleicht am Rande, findet man da auch was über, was sagt Theologie über Arm und Reichtum oder sowas. Na, da geht es um ganz andere Themen.
Du redest jetzt über das, dass Theologen sich mehr mit diesen Themen beschäftigen sollen, die eigentlich die Demokratie unterstützen und aufrechterhalten oder irgendwie fördern, ist das, was du...
Und vielleicht sogar auch einen kritischen Gegenpol manchmal bilden kann, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist.
Ja, durchaus. So ein theologischer Aspekt und der ekklesiologische Aspekt. Ne? Also das heißt, wie sollte die Kirche sein und wie sollte sich die Theologie verhalten? Da bin ich dabei. Dass wir uns nicht leisten können, da nicht in dem Gespräch da zu sein. Auch deswegen sind wir auch hier in diesem Gespräch auch darüber. Ne? Das finde ich auch wichtig. Für mich ist es nur kritisch, wenn in der Gesetzgebung religiöse Prinzipien durchgepusht werden. Ja, okay. Also da ist da, wo ich merke, Mann, das ist ein Eigentor von Christen, die versuchen unbedingt ihre christlichen Werte und Agenda durchzupushen. Gerade wenn es um religiöse Überzeugung ist. Also meine bestimmte Überzeugung...
Mach mal ein Beispiel.
Ein Beispiel ist die Ehe. Das ist ein Beispiel. Also ich habe kein Problem, dass Christen jetzt unterschiedliche Verständnisse haben von Homosexualität oder Ehe. Das ist okay, ich verstehe das. Das ist eine Diskussion. Aber dass jetzt hier alle anderen Menschen, auch die Nicht-Christen, auch die anderen Überzeugungen sind, das in den Hals zu stopfen, zu sagen, nur die christliche Familienbild ist das, was in der Gesetz sein sollte, also das halte ich für eine Arroganz ohne Ende. Also wir versuchen, also ich sage jetzt nochmal als Christ, ich bin ja Christ, manchmal auch derjenige, der nichts mit unseren christlichen Prinzipien und Werten zu tun haben, zu zwingen, darin zu leben. Indem wir die Gesetzgeber versuchen, da zu sagen, nur diese Familienform ist die richtige. Oder nur das. Und das halte ich für extrem gefährlich, wenn die Kirche sich anmaßt, genau diese sagen, meine Werte sind die einzigen Werte oder die besseren Werte und die anderen sind nicht gültig oder sind schlecht. Und deswegen muss die Gesetzgeber auf uns hören und nicht auf die. Das halte ich dann.
Und was gibt es dann für einen Wertemaßstab überhaupt?
Es gibt eine Diskussion, es gibt keinen Einwertmaßstab, die da über alles steht, sondern es gibt eine Debatte und eine Auseinandersetzung. Darin, in dieser Debatte, muss auch die Minderheit repräsentiert sein, muss auch alle Sichten repräsentiert sein und angehört werden. Und da ist die Herausforderung, wir haben kein fertiges ethisches Konzept, das für alle Ewigkeit auch gilt, sondern eine Ethik ist etwas, was sich mit der Zeit auch evoluieren muss, sich entwickeln muss. Ne?
Da kommen wir doch zu ganz interessanten Punkten.
So. Jetzt findest du es doch interessant.
Jetzt bist du da.
Nun ja, das sind ja die Themen, die ich eigentlich total spannend finde, weil ich meine, ich verstehe Gewaltenteilung, ich verstehe auch, dass man überlegen muss, wie Macht funktioniert im Zusammenleben und wie man das machen kann und so, alles geschenkt. Aber die wirkliche Frage ist doch genau, wie man mit der Problematik, wie du gerade gesagt hast, umgehen kann. Wer führt denn diese Gespräche, wer führt denn diese Debatten von was ist unsere aktuelle Ethik? So, ne? Und wie kann man halt eben auch eine Streitkultur haben und wie kann man dann auch die Hoffnung haben, dass halt eben auch das Richtige bei rauskommt? Und nehmen wir jetzt mal aktuelle Beispiele wie Debatten über Einwanderer, über Geflüchtete und so. Und da haben wir ja gerade den Salat. Da kommen nämlich dann gewisse Leute aus gewissen Städten und gewissen Parteien vorbei und sagen so, hallo, wir sind hier die Minderheit langsam im eigenen Land. So, hört uns doch mal bitte auch an. Ne? Wir hier sind übrigens das eigentliche Volk und so. Und dann hat man nämlich genau das Gespräch. Und dann werden nämlich ethische Werte wieder ganz neu verhandelt.
Aber hier,
und da haben wir nämlich ein ganz großes Problem, würde ich behaupten.
Das ist so kompliziert, finde ich das Ganze auch nicht. Okay, also ich finde schon, es ist kompliziert, aber wir machen manchmal das Ganze als komplizierter, als es eigentlich sein sollte. Also, wenn ich jetzt in ein Gespräch mit jemandem bin über ein ethisches Prinzip deine Position führt dazu, dass jemand anderes vernichtet wird. Dass jemand anderes keine Rechte, keine Werte oder entwertet wird. Es ist relativ simpel zu verstehen, dass deine Argumente auch keinen Platz hat.
Also deine Argumente entwerten mich gerade, weil an einer Schule in Kiel wurde das Schweineschnitzel abgeschafft, weil das für alle die Einwanderer, die kein Schwein essen dürfen, nicht mehr in den Kantine erlaubt wird. Das heißt, deine Argumente schränken meine Rechte ein. In dem Moment, genau. Wo türkisch in Schulen...
Aber jetzt sind wir ein bisschen... du bist jetzt auf bestimmte Handlungen hinaus, no? Nicht auf Menschen verachtend. Das ist nicht das... ich wollte darauf auf Menschen. Also ich rede nicht über Argumente, weil Argumente können vernichtet werden. Die können dann übersehen werden, die können dann... Da ist die Streit, da ist die Debatte.
Genau.
Solange es so ist, müssen wir miteinander reden. Aber wenn es so ist, lass mal so sagen, diese Debatte hier dazu führt, dass wir sagen, okay, Christen dürfen nicht mehr da rein. Das ist ganz anderes.
Damit Christen dürfen nicht mehr woran, was
also du hast, du bist Christ, du darfst nicht mehr rein, weil du Christ bist. Das ist dann kein Dialog mehr, keine Möglichkeit mehr, weil du ziehst jemanden komplett aus der Diskussion hinein. Und das ist da, wo ich sage, mit Rechtsradikalen oft die Basis, weil für sie habe ich nichts zu sagen in der Gesellschaft. Darf ich nicht sagen, weil ich muss raus. Als Ausländer. Und damit hast du dann den Dialog abgebrochen. Und mit solchen Menschen gibt es keinen Dialog. Es gibt keine Möglichkeit, für einen Dialog auch einzutreten, wenn es dazu führte, der einzige Dialog ist, schweig, halt den Mund. Das ist die einzige, und da ist für mich, ist der Dialog Möglichkeit auch weg.
Ja gut, ganz kurz, aber da sind die Argumente auf beiden Seiten gleich.
Das würde ich nämlich auch sagen, weil da sind wir jetzt im Prinzip bei meinem Text, weil die Frage ist, geht es dann am Ende nur noch darum, dass sich zwei Seiten anschreien und die Frage ist, wer ist mehr und wer ist lauter? Und ich glaube, da sind wir in der Sackgasse.
Ja, aber hier,
und das wollte ich ja gerade sagen, ne? Weil genau die gleichen Argumente, die du mir rüberschiebst, kann ich dir auch rüberschieben. Ne? Ich kann genauso sagen, also ne, wenn ich jetzt mal die Person einer rechten Person... wenn ich jetzt die Position einer rechten Person einnehmen würde, könnte ich genauso sagen, du verbietest mir zu sagen, du sagst, kein Dialog ist mir mit mir möglich. Du sagst halt, also ne, ich könnte halt die gleichen Argumente zurückschießen.
Du machst es jetzt, du machst auf einen komplexeren Themen jetzt hier, was ich jetzt gerade versucht habe auch zu erklären, auf einen ziemlich, ich würde sagen, ja, das ist ein bisschen unfair, weil es ist nicht das Gleiche, was ich gesagt habe. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist nicht das Gleiche, was ich gesagt habe. Also das heißt, wenn ich mit dir einen Rechtsradikalen rede, angenommen du wärst Rechtsradikal und ich sagen würde, willst du darüber reden, ob Schweinefleisch oder das, willst du darüber reden, dann lass uns darüber reden. Dann ist du bist in den Dialog. Aber ab dem Moment, wo du als Rechtsradikal zu mir sagst, du darfst nicht mehr in diesem Land hier sein, du gehst raus. Wo ist die Dialogmöglichkeit?
Ja, ich
verstehst du, was ich meine? Weil du hast mich komplett rausgeschlossen aus dem Gespräch. Und wenn du mich aus dem Gespräch rausschließt, dann gibt es keine, da können wir nicht mehr über das Schweinefleisch reden oder über das oder das reden. Weil du, deswegen sage ich, es gibt so einen Punkt, die einfach, diese Art von Ideologie, die muss widerstanden werden. Da gibt es keinen Kompromiss. Also wenn jemand kommt und sagt und jemand anderes vernichten will oder mit Gewalt zwingen will auf etwas, dann gibt es keine Dialogmöglichkeit auch da. Dann muss es widerstanden werden.
Nazis raus! Nazis raus!
Nein. Nicht Nazis raus, sondern der Raum, den sie einnehmen, dürfen sie nicht einnehmen.
Siehst du, aber genau das meine
das
ich halt
ist
eben.
Der Punkt.
Wir haben ein ganz großes Kommunikationsproblem. Weil im Endeffekt, also nicht nur ein Kommunikationsproblem, aber im Endeffekt, wenn in der Demonstration gerufen werden, Nazis raus, wird genau das Gleiche gemacht, was Nazis so gesehen mit Ausländern machen. So, und worauf ich hinaus will, ist überhaupt gar nicht die einzelnen Themen, sondern dass wir einfach ein ganz großes Problem haben, ordentlich mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen, trotzdem noch eine gesunde Ethik durchsetzen zu können. So, ne? Weil das Ding ist halt eben, wenn linke Demonstranten rumlaufen, finde ich beim Känguru übrigens so lustig, ne? Interessanter Gedanke, Nazis raus, aber wohin denn bitte? Wer will die denn haben?
Es gibt eine sehr alte Geschichte über einen griechischen Politiker mit Namen Perikles. Er lebte vor rund 2500 Jahren in Griechenland, in Athen. Da das Land der Griechen viele Berge hatte, war es nicht gelungen, eine einzige Regierung für das gesamte Griechenland zu bilden. Stattdessen regierten sich die einzelnen Städte selber. Jedoch hatte man eine innovative Form gefunden, wie man diese Stadtstaaten regieren würde. Mehrmals im Monat trafen sich alle Vollbürger auf einem Marktplatz oder in einem Theater und besprachen Anliegen. Es mussten wenigstens 6000 Bürger anwesend sein, dann konnte man abstimmen und Dinge beschließen. Zu den Vollbürgern zählten übrigens nur erwachsene Männer. Ausgeschlossen waren Frauen, Kinder, Fremde und Sklaven. Dennoch sagt man, dass diese Regierungsform die erste Demokratie gewesen ist. Und nebenbei, im antiken Griechenland wurden die Volksversammlungen Ekklesia genannt. Als ein paar hundert Jahre später die ersten christlichen Gemeinden entstanden, haben die ersten Christen ihre Treffen ebenfalls Ekklesia genannt. Nicht Gottesdienst, nicht Church, sondern Ekklesia. Zurück zu Perikles. Er war ein begabter Redner und hat sich im Volk sehr beliebt gemacht. Beispielsweise hat er dafür gesorgt, dass politische Ämter bezahlt werden. So war es auch einfachen Bauern möglich, ein politisches Amt zu übernehmen. Nicht bloß den Reichen, die es nicht nötig hatten zu arbeiten und deswegen Zeit hatten, Politik zu betreiben. Dann hat Perikles eine Menge riesiger Gebäude gebaut. Zum Beispiel ließ er die Akropolis wieder aufbauen. Das hat eine Menge Arbeitsplätze geschaffen. Die Menschen liebten ihn. Allerdings gefiel den Reichen der Stadt nicht, dass Perikles derart viel Einfluss hatte. Man sagte, dem Namen nach ist Athen eine Demokratie, in Wirklichkeit aber die Herrschaft des ersten Mannes. Und damit war Perikles gemeint. Man baute dann einen Gegenspieler auf. Er hieß Thukydides. Dieser hatte die Reichen der Stadt auf seiner Seite und sollte nun Perikles im Machtkampf besiegen. Es kam zu einem Showdown, dem Scherbengericht. Beim Scherbengericht kamen wieder mindestens 6000 Vollbürger in Athen zusammen. Dann musste jeder einen Namen auf eine Tonscherbe schreiben. Der Name, der am häufigsten aufgeschrieben wurde, musste die Stadt für 10 Jahre verlassen. Ziel des Scherbengerichtes war es, besonders einflussreiche Politiker zu verbannen, die im Verdacht standen, zu viel Einfluss zu gewinnen. Perikles lief an diesem Tag zur Höchstform auf. Seine Redegewandtheit war allen bekannt. Ein Geschichtsschreiber schrieb, denn bald heißt es von ihm, er donnere und blitze, wenn er zum Volke rede, bald ertrage einen furchtbaren Donnerkeil auf der Zunge. Noch während die Stimmen ausgezählt wurden, erlitt Thukydides einen Nervenzusammenbruch und konnte nicht mehr sprechen. Und natürlich wurde nicht Perikles, sondern sein Gegner aus Athen verbannt. Der Verlierer soll später gefragt worden sein, ob er vielleicht besser einen Ringkampf gegen Perikles geführt hätte. Daraufhin meinte Thukydides, wenn ich ihn auf den Boden werfe, leugnet er doch, dass er gefallen sei. Er behält Recht und überredet selbst die, die es gesehen haben. Die Idee der Demokratie ist gut. Jedoch ist es naiv zu glauben, dass in einer Demokratie einfach die Dinge umgesetzt werden, die von der Mehrheit gewünscht sind. Schon immer hat es Machtkämpfe gegeben und schon immer haben sich Kräfte mobilisiert, die den Ton angeben wollen. Das ist auch heute so. Peter Altmaier, die rechte Hand von Angela Merkel, wurde vor einigen Wochen über Waffenexporte nach Saudi-Arabien befragt. Sollte man mit dieser Diktatur nicht lieber keine Waffengeschäfte machen? Die Saudis halten schließlich recht wenig von Menschenrechten. Altmaier antwortete daraufhin Folgendes. Sie haben für diese Position übrigens, glaube ich, eine ganz, ganz große Mehrheit in der Bevölkerung. Und trotzdem muss man sich immer wieder die Frage stellen, was erreicht man denn mit bestimmten Vorgehen für Menschenrechte und für anderes? Die Waffenexporte sind ein wichtiges Element unserer Außenpolitik und wir wollen mit unserer Waffenexportpolitik, die restriktiver ist als in anderen Ländern, Frieden Stabilität und Menschenrechte fördern. Ein Problem ist jedoch, dass es auf dem internationalen Markt nicht zu wenige Rüstungsgüter gibt, sondern zu viele. Und ich kenne kein Land, das deshalb, weil Deutschland gesagt hat, wir exportieren euch nichts, dann diese Rüstungsgüter nicht bekommen hätte. Zitat Ende. Aha. Die Bundesregierung handelt also bewusst gegen die Mehrheitsmeinung der deutschen Bevölkerung. Warum? Offenbar gibt es Interessen, die für die Regierung höher zu bewerten sind als die Meinung des Volkes. Es ist wohl der internationale Markt. Ist es nicht zutiefst undemokratisch? Interessant ist auch, dass Altmaier Frieden, Stabilität und Menschenrechte in den Mund nimmt. Es wirkt fast so, als wären diese Begriffe eine Art Beruhigungspille. Handelt man im Namen von Menschenrechten, dann ist man auf der richtigen Seite. Dann ist man demokratisch. Selbst wenn man Waffen an Diktaturen verkauft. Es scheint, als würden immer mehr Menschen den Glauben an die Demokratie verlieren. Nicht deswegen, weil man das Versprechen der Demokratie nicht gut findet. Viele vermuten eher einen Etikettenschwindel. Ist unsere Demokratie nun in Gefahr? Worin könnten diese Gefahren bestehen? Was kann man dagegen tun? Und was hat die Kirche für eine Rolle? Also ich glaube, dass das Gespräch oder die Frage, die dahinter steht, ist, wenn wir darüber sprechen, dass es unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Strömungen in der Gesellschaft gibt, die Probleme haben, miteinander zu sprechen. Die Frage ist, ob man mit jedem sprechen kann und mit jedem sprechen sollte. Oder ob es nicht Haltungen gibt, die, ich benutze jetzt mal einen politischen Begriff, die verfassungsfeindlich sind und die eben nicht zum Dialog da sind, mit denen sollte, also ist die Frage, das wird eben diskutiert, ja? Sollte man mit Rechtsradikalen, ich sage jetzt nicht Rechten, sondern Rechtsradikalen, sollte man mit denen überhaupt diskutieren oder muss man denen widerstehen? Und ich glaube, dass man da auch ein bisschen...
Ich glaube, beides. Ja. Also hier, eine Demonstration ist kein Dialog.
Richtig.
Eine Demonstration ist ein Standpunkt fest klar. Und das ist für mich ein Widerstand zeigen. Eine Demonstration ist zu sagen, wir sind nicht damit einverstanden. Das ist ein Standpunkt klarstellen. Oder wir sind der Meinung, das ist kein Dialog. Demonstration ist ein Ausdruck der Meinung. Und das ist für mich ein Unterschied. Ein Dialog ist was anderes. Ein Dialog ist zu versuchen, so ein Gespräch. Und für ein Gespräch ist es notwendig, dass die Leute auch bereit sind, aufeinander einzugehen.
Ja, man braucht eine Basis, auf der man sprechen kann.
Genau. Und da ist die Schwierigkeit, bei bestimmten Ideologien, es gibt keine gemeinsame Basis für ein Gespräch.
Da sagt man ja auch, das ist ja auch diese ganze Diskussion um den sogenannten Rechtsruck. Weil es früher einen Konsens darüber gegeben hat, oder scheinbar vielleicht auch gegeben hat, wo man sagte, das ist sagbar und das ist im Bereich dessen, was man diskutieren kann. Und es gibt bestimmte Dinge, die sind eben tabu. Darüber kann man nicht diskutieren. So, und vor einigen Jahren, würde ich sagen, hat definitiv die Aussage Ausländer raus zu einem Tabu gehört. Das hat man politisch nicht diskutiert. Und bestimmte rechte Kräfte haben aber jetzt darauf hingewirkt, dass eben diese Koordinaten dessen, was man heute diskutieren kann, sich eben verschoben haben.
Genau.
Und deswegen entsteht eine Unsicherheit, wo wir nicht wissen, wie sollen wir jetzt damit umgehen.
Genau, und das ist der Punkt, wo ich hin wollte.
Da wolltet ihr beide hin.
Es sind nämlich jetzt Dinge diskutierbar geworden. Ethik ist wieder ganz neu auf dem Tisch. Und das meine ich halt eben mit, was für Werte haben wir, wo wir uns denn noch dran klammern können. Menschenrechte scheinen offensichtlich nicht mehr die Werte zu sein, weil offensichtlich ist das schon wieder diskutabel geworden. Und ich frage mich, wie kann etwas sein, dass wie können solche Dinge wieder diskutabel geworden sein?
Ja, genau. Also wie, von daher, ich glaube, Menschenrechte ist definitiv eine viel bessere Basis als die Bibel, aus meiner Sicht. Erstmal, ja, vielleicht können wir auch darüber...
Das ist deutlich klarer. Ja, also, das ist fast das zusammen, was man vielleicht als Bestes aus der Religion rausziehen kann.
Also ich würde niemals so ein patriarchalisches Buch nehmen, in eine Agrargesellschaft, Nomadengesellschaft mit dieser, ich würde niemals das nehmen als die Basis. Also die Bibel, die Impulse gibt für viele Dinge, die auch in dem Menschenrecht zu finden ist, das ist unumstritten. Und das ist vielleicht sogar darüber hinaus Impulse gibt, das ist auch unumstritten. Aber als Basis finde ich, gerade für Menschen, die nicht religiös sind, die nicht auch Christ sind oder in irgendeine christliche Religion anzugehören, die bessere Basis ist definitiv die Menschenrechte. Also diese Grundrechte, die alle die meisten für richtig halten. Aber auch das, wie kommen solche Dinge auf die Agenda? Wie werden solche Dinge auch wieder diskutiert? Und damit hast du genau diese, also ein paar von deinen Punkten für die Basis von der Demokratie. Ich glaube, Redefreiheit und Pressefreiheit, ne? Also das heißt, diese zwei Punkte, die können auch missbraucht werden. Die können aus meiner Sicht verwendet werden, um selber demokratische Prozesse auch zu steuern, in einer Weise, die Menschenrechte auch angreift. Und das ist das, was Demagogen allgemein auch machen. Demagogen große politische Bühne, aber auch in kleiner. Das sind die Methoden, die verwendet werden. Und vielleicht auch eine der Sachen, die für mich, ich bin jetzt gerade aus Brasilien zurück und ich bin ziemlich schockiert, was hier passiert, passiert ja aktuell auch dort genauso. Da gibt es auch einen Rechtspopulisten dort, die ziemlich da in der Macht auch kam und die wird wahrscheinlich gewählt. Also ich weiß jetzt nicht, die Wahlprozess ist im Gange da. Und wie hat er das geschafft, auch bestimmte Dinge, die nie ein Thema waren, ich bin in Brasilien aufgewachsen mit bestimmten Dingen, die nie wirklich diskutiert waren und jetzt auch dieser Extremnationalismus, also Brasilien war immer sehr patriotisch, auch was Fußball anging, aber wir waren nie so feindlich, auch andere Immigranten gegenüber und das war nicht so die Atmosphäre, die wir da haben. Wir sind ein Land mit Migrationshintergrund. Ich habe vier Großeltern mit vier verschiedenen ethnischen Hintergründen, auch meine vier Großeltern. Schwarz, weiß, also schwarz, blond, Italiener, Französer, Afrikaner, Indianer sind alle da in meiner Verwandtschaft. Und das, so sind die meisten Brasilianer. Und wie kommen dann plötzlich solche Themen dann auf der Agenda, die auch selbstverständlich auch waren? Nun, das sind, ich habe jetzt eine Zahl gehört, die mich sehr erschrocken haben. Fast in der gesamten Lateinamerika, das sind wenige Familien, ich glaube in Brasilien sind neun Familien, die die ganze Presse bestimmt. Also redet man über Pressefreiheit, wenn so ein Monopol existiert unter diese neun Familien, die gesamte Presselandschaft da, dominiert. Da hast du das erste Problem. Das zweite wird, und das ist das, was ich auch gesagt habe, aktuell wird die religiöse Masse, religiöse Werte werden verwendet, um genau das auf die Agenda zu bringen, was vorher tabu war. Na, es werden da, weiß ich, Abtreibung, nimmt man da irgendwelche Themen, da Todesstrafe wieder auf der Agenda zu bringen. Irgendwelche Themen, die werden dann mit religiösen Werten verpackt und die Masse zur Verfügung gestellt in einer sehr rhetorischen, geschickten Weise und dann plötzlich sind diese Themen wieder auf der Agenda. Und das, was mich am meisten so schockiert, auch, ist, dass religiöse Gruppierungen werden dann instrumentalisiert für die einen gewissen Grad auch für die Zerstörung von demokratischen Werten und Prinzipien. Und diese Gefahr sehe ich hier in Deutschland auch vielleicht nicht so in der Extremform, wie es auch dort ist, aber ich sehe das auch genauso, wenn ich jetzt bestimmte Strömungen, religiöse Strömungen in deren Agenda sehe, das ist genau das gleiche Prinzip.
Ja, ich denke, dass es in Deutschland insofern noch ein bisschen anders ist, als dass die Religion da in weiten Teilen nicht so eine Durchschlagskraft hat.
Ja. Und ich sage jetzt dann, Gott sei Dank.
Ja, in gewisser Hinsicht denke ich das auch. Ich glaube, dass schon auch von den großen Kirchen viele gute Impulse, auch, ich sage jetzt mal, staatstragende Impulse in die Gesellschaft gehen. Und so Themen wie Wert des Menschen schon auch nochmal hochgehalten werden, was ich wichtig finde. Ich sehe aber dennoch, dass es sehr, sehr viele Gefahren für die Demokratie gibt. Und das, also du hast Pressefreiheit gerade gesagt. Ich glaube, die Pressefreiheit ist in Deutschland nicht so schlecht. Ich glaube, dass das schon geht. Aber da sind ja verschiedene Themen, die jetzt neu auf die Agenda kommen, die völlig unter den Tisch fallen auf der politischen Ebene. Also ich sage mal, ja, es gibt eine Pressefreiheit, aber was bringt es, wenn es Pressefreiheit gibt und Firmen wie Facebook dann Algorithmen schreiben können, die am Ende Ausschlag geben, was am Ende bei den Menschen ankommt.
Ja, so, ja, das ist so, definitiv das ist, die Krise.
Das ist ein großes Thema, ja, ja, ja. Ganz großes Thema. Ne? Was, ja. was ist, wenn YouTube... Pressefreiheit ganz toll, aber was ist, wenn YouTube eben bestimmte Kanäle einfach da mal rausnimmt und du nicht genau weißt, ja, was ist denn jetzt die Begründung? So, also da ist es ja, da gibt es ja irgendwo eine neue Macht, ein neuer Global Player und die Frage ist, wie werden solche Global Player eigentlich demokratisiert?
Und ja, das ist,
werden sie es eben gar nicht, sondern können eben die Demokratie einfach mal aushebeln und sich einen rechtsfreien Raum, oder es ist kein rechtsfreier Raum, aber mir scheint es zumindest so, dass in der EU und in Deutschland die Politik das viel zu wenig auf dem Schirm hat und eben diese Idee, Menschenrechte auch auf solchen Bereichen durchzusetzen, das ist, glaube ich, also ich untertreibe mal, das ist halbherzig angegangen worden in der letzten Zeit.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass das der Grund ist, also da, wo die große Gefahr für unsere Demokratie aktuell ist, dass die diese Algorithmen die Informationen der Menschen wirklich also dominiert, also das heißt, die Informationsweg dominiert. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich die wichtigste Thema ist.
Also ich glaube, die AfD ist eine Internetpartei. Ich glaube, AfD wäre ohne das Internet, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in der Bundestag.
Und die sind, soweit ich weiß, auch ziemlich professionell, auch in der Art und Weise, wie sie damit arbeiten.
Ja. Die machen das clever. Ja. So, ich glaube, dass es heute schwierig ist, so zwischen analog und digital zu unterscheiden, also klar zu unterscheiden, weil ich glaube, dass es verschwimmt.
Irgendjemand hat diesen Begriff schon gesagt, also wir haben the age of information und the age of misinformation. Ja. Na, das ist jetzt die zweite Misinformation. Durchaus eine Gefahr.
Ich finde aber, dass die größere Gefahr, meine Meinung, ich glaube, dass die größere Gefahr darin liegt, dass es vielleicht nicht nur eine Missinformation gibt, sondern eine Überinformation.
Ja, also, was auch eine Form ist von, du überflutest jemanden mit Informationen, das ist so eine Art von Gehirnspam.
Ich glaube, dass das große Problem ist, dass wir immun werden gegenüber Informationen. Ja, also... Das hat jetzt auch wieder was damit zu tun, dieser schleichende Prozess der Koordinatenverschiebung von dem, was gesagt werden kann. Das ist die eine Sache, ja. Also wenn das jetzt noch 2 Jahre weitergeht und wir von jeder Woche hören, dass es da Demonstrationen gibt, wo Leute Ausländer rausrufen, dann irgendwann ist es dann, ja, okay. Ja. Also das ist, es schockiert nicht mehr. Und wenn Menschen im Mittelmeer untergehen, das ist egal.
Desensibilisierung. So. Ja, und vielleicht auch da sind wir in zwei Themen, wo ich glaube, da ist eher der Raum, den wir als Kirche, als religiöse Community auch einnehmen können. Zu einer ist dieser Raum, wo diese Desensibilisierung wieder entgegengesetzt wird. Indem wir uns auch tatsächlich mit Prinzipien, mit Themen auseinandersetzen, die das wieder...
Mit Ritualen.
Ja, mit Ritualen.
Das ist etwas, was wir geben können.
Ja, die wieder zur Besinnung, zu das Wesentliche, zurück verhilft, ne? Auch weg von dieser Strudel an Hass und an schlechtere Dinge, die da verbreitet werden. Also das könnten wir in Raum, das ist die eine. Die andere ist für mich auch dieser Dialog, dieses Gespräch, Face-to-Face-Möglichkeiten. Ich glaube, das können wir auch viel dazu beitragen, dass man auch miteinander auch redet. Mhm. Ne? Auch Menschen mit unterschiedlichen Positionen, die sich auch begegnen können, nicht in einer Demonstration, sondern tatsächlich zusammen auch setzen und Kaffee trinken und miteinander reden, verschiedene Positionen. Das ist auch möglich.
Aber das glaube ich nicht, dass es möglich ist. Dafür ist es, glaube ich, viel zu emotional. Ich würde auch nicht in eine Gruppierung gehen, wo alle wahrscheinlich anderer Meinung sind als ich, nur um mich da auszutauschen. Was ja, ich halt ja, eben viel mehr halt eben glaube, ist, was wir allgemein machen müssen und wo vielleicht auch christliche Communities vielleicht auch eine Chance haben. Man kann sich natürlich auch immer fragen, woher kommt eigentlich der ganze Hass und diese Angst und dieses Nicht-Teilen-Wollen und so und auch diese Schwierigkeit mit Fremden und so. Da gibt es, glaube ich, total viele Theorien und blau und blub, aber im Endeffekt, was sind denn da auch Werte, die halt eben gefestigt werden müssen? Und für mich wäre das auf jeden Fall Dankbarkeit, glaube ich, einfach für das gute Leben, was wir einfach haben. Und selbst den Leuten, denen es in Deutschland schlecht geht, geht es, glaube ich, immer noch besser als in vielen anderen Ländern. Ich weiß, ich lehne mich viel jetzt sehr aus dem Fenster, weil es vielen Menschen auch in Deutschland gibt, denen es wirklich, wirklich sehr schlecht geht. Und versteht mich da nicht falsch. Und ich habe gerade in letzter Zeit so viel mitbekommen, wo einfach Behörden auch so gescheitert sind und wo es durchaus in Deutschland möglich ist, sowohl auf der Straße als zu landen, als auch völlig mittellos zu sein, keine Frage. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es sehr viel, gerade so mit den Leuten, mit denen wir uns umgeben, wo es uns sehr gut geht, wo wir dankbar sein können. Das andere ist, ich glaube, man kann sehr viel mehr Selbstwert aufbauen. Also je sicherer ja ich in mir bin, wie ich bin und wie ich mein Leben führe, desto weniger habe ich ja Angst vor anderen Leuten, die ein anderes Leben führen. So, ne? Desto großzügiger kann ich ja auch anderen Leuten gegenüber sein, weil ich halt eben weiß, das, was ich habe und was ich bin, ist ja überhaupt nichts, was man einfach so wegnehmen kann. Ne? Also es kann ja jetzt, um das mal ganz dumm zu sagen, was auch für eine Idee ist, kommt ja jetzt kein Ausländer vorbei und macht mir jetzt irgendwie mein Leben so kaputt. Das ist ja irgendwie total dämlich so. Und ich glaube halt eben auch da in der Kommunikation einfach nochmal anders zu arbeiten und dankbar für das zu sein, was man hat, um dann einfach auch Großzügigkeit leben zu können. Ja, so, ne?
Ja, ich glaube, du hast recht. Und das sind ein paar von den Prinzipien. Das sind viele andere, die genau in dieser Linie auch gehen. Durchaus, da bin ich bei dir. Das können wir, Räume schaffen und Möglichkeiten genau dafür. Ich würde jetzt noch mal sagen, die andere Aspekt, dass man auch unterschiedliche Meinungen auch hat in dieser Dialog kommt, das ist eine Wirklichkeit, die wir schon erleben. Nicht alle Menschen, die zu Mosaik kommen, haben die gleiche politische Ansicht. Mit Sicherheit sind wir nicht der Raum, die Extreme auch bringen werden, mit Sicherheit nicht, durch die Art und Weise. Aber du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Leute das Gleiche denken, auch da. Und wir sind in Gespräch miteinander. Ich glaube, das ist für mich einer der wichtigen Aspekte.
Aber auch da gibt es eine spannende, oder gab es zumindest letzte Woche eine spannende Diskussion in der Remix-Facebook-Gruppe. Und zwar, die spannende Frage auch ist, wo sind eigentlich unsere blinden Flecken? Weil, unsere Klientel, unsere soziale Schicht oder unser Milieu, so kann man es vielleicht nennen. So das, was eben auch bei Mosaik oder von mir aus auch in der postevangelikalen Welt, was da häufig ist, ist ein eher, progressives, liberales Milieu. Menschen, die mit Menschenrechten viel anfangen können und die gleichzeitig aber auch zu einer Mittelschicht gehören. Also das sind in der Regel nicht die Menschen, die am Rand der sozialen, die am Rand der Gesellschaft sind. Also bei uns sind nicht so wahnsinnig viele Hartz-IV-Empfänger. Bei uns sind Menschen, die ganz einfach ein bürgerliches Leben haben in der Regel. Und es gibt eine Kritik, die ich zumindest diskussionswürdig halte, ist nämlich, dass so ein bisschen die Frage aufgeworfen werden kann, gut, Ist es vielleicht so, dass bei uns die Menschenrechte auch so ein bisschen als ein Buzzword fungieren? Also als eine, als ein Etikett, womit wir uns selber bekleben können und sagen können, wir sind auf der richtigen Seite. Und die Konservativen und die Rechten und so weiter, die sind schon mal auf der falschen Seite, weil wir eben auf der Seite der Menschenrechte sind. So. Aber das, was wir eben vielleicht häufig nicht sind, sind, wir sind nicht die Menschen, die in den Riss treten, in der sozialen Spannung, die es in der Gesellschaft gibt, zwischen Leuten, die eben finanziell abgehängt sind, die in prekären Jobs sind.
Also so, das würde ich jetzt nur zum Teil zustimmen, dass das so ist. Mit Sicherheit Menschen aus einer bürgerlichen, mit internationaler, also vielleicht, ich würde es so sagen, Menschen, die eine gewisse Bildung haben, die international gerichtet sind, die eher linkspolitisch von der Spektrum sind, die Menschenrechte auch wichtig ist und so weiter. Das sind eher die Menschen, die da kreativ, künstlerisch, die sind eher die Menschen, die sich schnell andocken bei Mosaik. Das würde ich schon zustimmen, dass es für diese Menschen leichter ist. Die Art von Gespräch, die wir führen, die Art von Umgebung, die wir schaffen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt nicht Möglichkeiten und einen Blick haben, auch für Menschen, die nicht in diesem Spektrum sind. Und das sind auch manche dort, die auch Hartz-IV-Empfänger sind oder die nicht zu diesem, in diese Kategorien, die ich jetzt gerade genannt habe, auch passen. Ne? Und auch ich persönlich bin ja zwar jede Woche, habe ich mit Menschen zu tun, die auf ganz andere Spektrum auch zu tun haben, auch im Mosaik, auch in unseren Räumen. Ne? Also von daher ist es immer sehr abhängig von jeder Einzelnen in der Community, wie viel er bereit ist, auch zu investieren und sein Leben zu öffnen, sich zu öffnen. Und das variiert sehr. Nicht alle Menschen haben das, machen das. Das ist die Realität. Also es ist nicht etwas, was, um beim Mosaik zu sein, musst du dich mit Menschen beschäftigen, die jetzt da, in meinem Fall hier, ich beschäftige mich mit Flüchtlingen oder mit Menschen, die jetzt dann ganz am Anfang hier in Deutschland sind, die noch, also ich, es ist so, jede paar Monate sind mehrere Bewerbungsunterlagen, die ich jetzt durchgehe mit den Leuten. Also, dass ich, ne, oder halt Praktikum organisieren. Oder, also, das sind so verschiedene Dinge, die ich persönlich auch mache. Aber das sind nicht alle bei Mosaik, die da involviert sind. Und auch ich, das ist nur ein kleiner Bruchteil von meiner Energie, geht auch definitiv auch dahin.
Ich glaube, das Argument geht sogar noch ein bisschen schärfer. Weil das nämlich so ein bisschen, also das ist so ein bisschen so auch Richtung Wagenknecht und diese Aufstehenbewegung, wo er schon so ein bisschen rauskommt, dass das linke Milieu oder dieses progressive Milieu, die haben kein Problem, sich um Ausländer zu kümmern oder um Flüchtlinge zu kümmern. Das machen die, da haben die auch ein gutes Gefühl bei. Aber die helfen auch dann den Geflüchteten Wohnungen zu finden und so. Was sie aber nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es vielleicht dann eine Menge Deutsche gibt, die eben im abgehängten Milieu sind, die eben keine Wohnung finden.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt.
Ja, das, also den Kritik verstehe ich schon. Und das ist auch durchaus berechtigt in dem Sinne, dass wir nicht, also der eine machen sollen und der andere lassen. Das ist durchaus, ich habe da mich stärker persönlich an dem Bereich engagiert, wo ich kann. Ich weiß, was es bedeutet, Ausländer hier zu sein, weil ich selber einer war, ne, und immer noch als solcher wahrgenommen werden durch meine Akzente und durch meine Hautfarbe. Und von daher, es ist für mich leichter, mit Flüchtlingen zu arbeiten, weil ich da einen Mehrwert generieren kann an der Situation. Und es ist, fällt für mich persönlich mit meiner Hautfarbe, mit meinem Ansehen und so weiter etwas eine größere Hürde, mit Deutschen, die auf der Straße leben, zu arbeiten. Das fällt, weil es einfach etwas weiter weg von meiner persönlichen Realität ist, ne? Und kulturell und so weiter. Und so von daher, ich glaube, die Herausforderung einer Gemeinde, einer Community wird immer sein, treu zu sein zu den Möglichkeiten, die man hat. Und mindestens da wirklich was tun. Und durchaus, und mein Traum, meine Vision persönlich ist, ich hätte gerne Leute, die bei Mosaik wären, die diese andere Vision haben, die diese andere Milieu. Wir machen auch nichts mit Drogenabhängigen. Das ist auch sehr weit von meiner Realität entfernt. Ich trinke nicht mal Alkohol, also kaum. Also ich habe da, wäre leichter für dich, mit Drogenabhängigen zu arbeiten, als für mich. Also verstehst du, mit Alkoholiker und so weiter. Also es ist schon von daher, dieses Spektrum von da, wo es möglich ist, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen, gesellschaftliche Transformation, ist sehr breit. Und das ist für mich wichtig, dass wir nicht vergessen, dass es mehr gibt als das, was wir machen, aber trotzdem treu sind zu das, was wir machen können. Und ich werde mich jetzt da also wenn ich jetzt da versuchen würde, die ganze Spektrum persönlich zu decken, würde ich eh nicht schaffen. Aber ich muss meine Nische suchen, wo ich was tun kann und da treu sein. Das ist das, was ich versuche.
Ja, und also was ich zumindest aus dieser Debatte und aus diesem Argument auch für mich mitnehme, ist, es dekonstruiert natürlich eine gewisse Hochnäsigkeit.
Ja.
Nein, wir sind nicht die Weltenretter.
Ja.
Weil wir eben uns nicht, weil wir haben auch unsere Grenzen und wir haben unsere blinden Flecken. Ja. Und wenn alle so wären wie wir, wären die Probleme der Welt nicht gelöst.
Ja.
So, das
ja. Ja, und mit Sicherheit gibt es viel andere Menschen, die noch viel besser sind in andere Themen. Also deswegen glaube ich, dass wir einen Beitrag auch leisten müssen, aber wir sind mit Sicherheit nicht die Einzige als Christen oder als Kirche, als Kirchengemeinde, und das müssen wir uns ein bisschen, genau so wie du sagst, also eine gewisse Demut auch haben und auch Bereitschaft auch von anderen zu lernen. Ich habe eine Menge gelernt von Aktivisten, die ich vorher nicht wusste oder nicht im Blick hatten. Ja, und da ist für mich definitiv der Weg. Und vielleicht auch, ich würde gerne einen Punkt auch bringen mit der Toleranz in den Gespräch, in den Gesprächsbereitschaften, in den Dialog. Ein Kampf, den wir alle haben, egal welche Ideologien man hat, ist, dass wir sind alle tolerant bis auf die Menschen, die eine ganz andere Meinung haben als wir. Also das ist so die Tendenz von allen Menschen. Unsere Toleranz geht so weit, bis wir jemanden finden, der eine ganz andere Meinung hat zu einem bestimmten Thema. Jemand hat so soziologisches, wir sind so tolerant bis auf die Outsider-Gruppe. Das ist die Herausforderung, die wir Menschen haben allgemein. Ist das die Toleranz, wenn du eine Gruppe findest, die für dich wirklich outside des Spektrums ist, da Toleranz zu haben, das ist extrem schwierig. Extrem schwierig. Wahrscheinlich, eine Sache kann ich dir zugeben, Safira. Ich bin nicht der Typ, der einen Rechtsradikalen im Gespräch wirklich am besten geeignet bin, um mit ihm einzutreten. Das gebe ich dir zu, weil mir fehlt jegliche Empathie mit dieser Sichtweise, die mich so als minderwertig betrachtet in dieser Weise, mich persönlich. Ich kann nicht aus meiner Haut. Das kann ich nicht. Ich kann meine Meinung ändern, aber ich kann nicht aus meiner Haut. Und wenn jemand in dieser Weise mit mir kommt, es fällt mir nichts anderes als Widerstand, und da hört zu einem gewissen Grad mein Pazifismus auch auf. Das ist meine persönliche Grenze. Weil wenn ich solche Ideologien sehe, dann bin ich schon bereit, mich physisch zu verteidigen und auch gewalttätig zu werden. Ja. Und das ist und vielleicht mich persönlich weniger, aber andere, also wenn ich es sehe, wie schon der Fall war, dass ich gesehen, wie jemand anders angespuckt hat in der Bahn, hier in Düsseldorf, hier in diesem wohlerzogenen Milieu von Düsseldorf, was auch immer, da ist mir schwarz vor die Augen. Ich habe den Typ aus der Bahn geworfen. da war nicht eine Gesprächsbereitschaft von meiner Seite in dem Moment, ihm zu sagen, hey, sowas macht man nicht. Na? In dem Moment war es für mich, ich habe ihn wirklich aus der Bahn geworfen. Wenn er zum Mosaik kommen würde, der gleiche Typ, und niemand anspucken würde, würde ich vielleicht mit ihm reden können.
Du würdest über einen Exorzismus nachdenken.
Ja, aber spuck jemand an in dieser Weise vor mir und du wirst Widerstand erleben und du wirst nicht Dialogbereitschaft in dem Moment erleben. Und so bin ich. Und vielleicht heißt es nicht, dass ich immer so sein werde. Ich bin jetzt auch nicht fertig in meiner persönlichen Entwicklung, aber in dem Punkt bin ich.
Ja, ich glaube, dass die Herausforderung auch nicht so wahnsinnig der Rechtsextremismus ist. Ich bin der naiven Auffassung, dass zumindest in Deutschland der Rechtsextremismus immer noch eine Randerscheinung ist. Ich glaube, das größere Problem ist wirklich dieser Rechtsruck, wo Leute vielleicht noch nicht zur Gewalt greifen würden.
Die eine Frau an der Bahn nicht anspucken würde, aber die trotzdem Seite an Seite mit diesem Typ ist. Ne?
Ja, das oder ist zumindest der, das, denken ne? würde, ja, die ja. gehört hier nicht hin oder was weiß ich. Also das also dieser Spruch, so einen will ich nicht als Nachbarn haben. Ne? Ja. Was Gauland damals gesagt hat. Also das ist, glaube ich, noch eine Spur vor Gewalt. So, aber es ist, glaube ich, noch nicht in dem Bereich, wo man sagen kann, gut, da kann man sich als Gesellschaft erlauben, den Dialog abzubrechen, weil das funktioniert dann nicht. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich hatte letzte Woche im Unterricht so ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass diese ganzen rechten Parolen, dass die in so einer Lerngruppe von, weiß ich nicht, 13-Jährigen, also eins zu eins konnten die aufgesagt werden. Ne? Die ganzen Vorurteile, alles, was man so auch aus dem Internet und aus einschlägigen Medien kennt, konnten die alles rauf und runter beten.
Yeah.
Ja, und da habe ich gemerkt, yeah. ne, dass, yeah. also ich meine, ich kann es beruflich sowieso nicht, ich kann jetzt nicht vor die Tür setzen oder so, sondern mein Job ist es ja gerade, da eine Demokratieerziehung zu machen. Da habe ich ein Eid drauf abgelegt. Ja, ja. Und es war sehr, sehr spannend, weil was habe ich gemacht? Ich habe erstmal lange drüber nachgedacht. Ich bin dann hingegangen und habe dann ich habe zwei Spalten gemacht. Ich habe auf der einen Seite gesagt, so guck mal, es gibt in Deutschland die Leute, die sind pro Flüchtlinge. Und die haben die 10 Argumente. Dann gibt es Leute, die sind gegen Flüchtlinge und die haben die 10 Argumente. Und dann haben sie die Argumente alles durchgelesen und haben gesagt, ja genau. Und dann habe ich ihnen gesagt, und wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass es diese zwei Seiten nicht gibt. Weil eigentlich müsste man daraus eine Spalte machen und man müsste jedes Argument müsste man für sich durchgehen und dann müsste man sagen, okay, das sehe ich so und das sehe ich so. Und es wird wahrscheinlich in Deutschland sehr, sehr wenige Menschen geben, die auf einer der beiden Seiten sind, sondern wir sind alle irgendwo eine Mischung aus beiden Seiten. Und dann sind ja, interessant. Und dann kam eben so das Gespräch eben darauf, wo dann eben klar war, okay, bestimmte Dinge sind auch einfach gar nicht bekannt. Ja, dann war eben so dieses Argument, ja, Merkel hat ja die ganzen Flüchtlinge reingelassen. Und dann habe ich gesagt, ja, Leute, wisst ihr eigentlich, was in der UNO passiert ist, dass die UNO nur noch 2014 nur noch die Hälfte der Bezüge bekommen hat und deswegen Menschen in Flüchtlingsheimen in Jordanien und in der Türkei gesagt werden musste, pass auf, diesen Monat können wir euch nur noch 20 Tage versorgen. Wo sollten die Menschen denn hin? So, und ich glaube, das ist beides. Also es ist eine Rationalisierung geworden. Es ist, ich habe versucht, ja. Empathie mit Leuten, die anders denken, und eben Informationen. Ich hoffe, dass das eine Sache ist, die weiterhilft.
Da ist der Dialog, da ist das Gespräch. Das ist definitiv, das ist da, du bist nicht in einer Demonstration.
Ja.
Na? Du bist in einem Gespräch. Und da ist eine andere Situation. Oh, ne?
Wobei die Unterrichtsstunde davor, die war ganz knapp vor Demonstration.
Aber muss ich sagen. Hier, ja, ich finde es jetzt hier für dich als Lehrer, also extrem wichtig deine Rolle. Und ich bin so froh, dass du das so ernst nimmst. Und so schwierig ist es für viele Lehrer, die jetzt nicht wirklich geholfen werden, mit dieser Situation auch umzugehen. So einen gewissen Grad alleinstehen vor dieser Komplexität. Extrem schwierig für manche. Und ja, also das wäre auch ein anderes Thema. Lehrer in Deutschland, ja, Bildung. Ja. Aber hier, hilf uns hier nochmal. Sag nochmal die ein Zeichen von einer Demokratie, freie Wahl.
Also liberale Demokratie wäre, sind freie Wahlen, ist Gewaltenteilung,
Bürgerrechte,
Minderheitenschutz und Pressefreiheit.
Pressefreiheit. Sehr schön. Also das werde ich mir auch aufschreiben, weil das bringt da ziemlich bestimmte Dinge wirklich sehr gut auf den Punkt.
Ja, richtig.
Das ist durchaus, all diese Dinge sind teilweise jetzt auch in gewissem Grad auch unter Angriff.
Ja.
Wenn man das so sieht, ne? Und in der westlichen Welt allgemein unter Angriff. Und das ist gefährlich. Es ist eine gefährliche Zeit. Wichtig, dass wir wachsam sind in dieser Phase und dann sehen, wie können wir jetzt da was dagegen setzen, ne? In unserem persönlichen Leben, in unserem sozialen Leben, in unserem Gespräch und vielleicht auch hier durch unsere Podcast in irgendeiner Weise so dazu beitragen, dass die Demokratie wirklich aufrechterhalten wird. Wir hätten auch eine ganz grundsätzliche Diskussion, ob Demokratie die beste Form ist oder ob es andere Formen gibt. Das könnten wir auch mal machen, aber dafür würde ich sogar vorschlagen, dass wir vielleicht auch mit Gästen arbeiten. Jemand, der von außen kommt, vielleicht.
Ja, es gibt Christen, die christliche Anarchie predigen.
Und es gibt auch nicht Atheisten, die Anarchie als eine der Formen. Weil Anarchie ist es anderes, als wir jetzt auch denken. Es gibt tatsächlich Modelle, die auf diese anarchische Prinzip auch gebaut werden.
Jo, ich denke halt eben, dass egal welches politische System man irgendwie favorisiert oder auch nicht, das Problem bleibt, es gibt immer andersdenkende Menschen, es gibt immer Menschen, die Angst haben, es gibt immer Menschen, die sich minderwertig fühlen, es gibt immer Menschen, die Angst vor anderen Menschen haben, die auch Pluralität total unangenehm finden und mit dieser Auseinandersetzung oder so werden wir immer zu tun haben. Ich, warum ich jetzt auch so lange geschwiegen habe, ist, ich habe so viel drüber nachgedacht einfach, dass ich oft nicht verstehe, warum Menschen so denken, dass ich sehr, sehr komisch finde, was für komische Ideen einfach auch oft noch in den Köpfen sind. Also sowas, ich habe meine längste Freundin oder eine meiner längsten Freundinnen ist extrem rechts, ist eigentlich eine gebildete Frau und so und ich habe ihr von meiner Mitbewohnerin erzählt, die einen Mann aus Afrika hat und die war total schockiert von diesen gemischten Ehen und meinte so, ja, das kann überhaupt gar nicht funktionieren und der will nur nach Deutschland und dann meinte ich so, hey, du bist doch eigentlich so ein offener Mensch und du bist doch eigentlich auch anderen Kulturen und so gegen offen. Und es gibt so viele Menschen, die aus Deutschland auswandern, sich in andere Kulturen integrieren, die offen und neugierig sind und sich da anpassen können. Kannst du diese Eigenschaften und dieses Vermögen nicht auch einem Mann aus Afrika zugestehen? Und das hat bei ihr dann doch mal Klick gemacht und dann meinte sie so, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Aber woher kommt der grundsätzliche Gedanke überhaupt, also warum hatte sie den Gedanken nicht selber? Ne? Warum musste ich ihr das sagen, dass es in anderen Ländern genauso intelligente, weltoffene, anpassungsfähige, lernbereite und so weiter Menschen gibt, die sich sehr wohl auch in eine andere Kultur einfügen können und das halt eben nicht unbedingt immer ein Crash. Natürlich ist es nicht leicht, aber es muss kein Crash sein. Und es sind so viele Sachen, die ich, wo ich einfach nicht verstehe, warum sind die Gedanken nicht von selber da, auch bei gebildeten Menschen und warum sind wir Menschen irgendwie vom Prinzip her immer so anti gegen Neues und so leicht verwirrt und immer so abweisend. Und das stört mich wirklich. Und das finde ich halt eben, diese Problematik werden wir, egal welches politische System wir haben, nicht rauskriegen. Und die Frage ist halt eben, wie kann man bessere Bildungsarbeit machen? Wie kann man die ganzen Vorurteile von unten rauskicken? Wie kann man das halt eben schaffen, dass Menschen von vornherein anders denken? Und das ist ja nicht nur in Bezug auf Geflüchtete, das ist in Bezug auf Gender. Ne? Minderwertig Gender, denken von Frauen. Ne? Dieses, definitiv. Warum darf ein Junge nicht mit lackierten Nägeln oder bunt in Pink rumlaufen? So, ne?
Ja,
da gibt es so viele Dinge, wo immer dieses Abwertende da ist. Und das ist das, was ich wirklich als problematisch sehe. Und ich war leider nicht da, aber das, ein Teil Emergent-Forum, wo das besprochen wurde, ist Streitkultur. So, ne? Wie können wir mit Unterschiedlichkeit umgehen? Wie können wir uns streiten? Wie können wir trotzdem Konsens finden? Und die wirklich wichtige Frage ist, wie kann sich das Menschenfreundliche und Gute durchsetzen?
Ja, also ich glaube, mir fällt eine Sache, die nach dieser Geschichte hier, die definitiv auf unsere Agenda kommen muss, ist Rassismus, Verurteilung. Also das sind so Vorurteile, das sind so Themen, die wir, ich glaube, wir hatten die Themen schon auf unserer Liste. Woher kommt das? Wie entsteht sowas? Und was können wir dagegen tun? Ich glaube, das, was du getan hast, ist schon erstmal eine sehr, sehr gute Methode, ist ein ganz klare Argumente auch zu zeigen, wie ungerecht diese Vorurteile, die man da trifft, auch diese Verallgemeinung, wie ungerecht das ist, wenn man das so anders umdreht. Ne? Also wenn man das sagt, okay, würdest du jetzt, wenn jemand mit dir so umgehen würde, wie würdest du dich fühlen? Ne? Wäre das richtig, wäre das gerecht? Und ich glaube, da hast du einen sehr guten Ansatzpunkt. Was du allerdings auch geschafft hast, und das ist auch wahrscheinlich das, was im Streitkultur so wichtig ist und so schwierig ist, ist, dass du hast eine Gemeinsamkeit mit ihr. Du hast jetzt durch eure Freundschaft eine gemeinsame Basis. Also du kommst nicht als Outsider und versucht, ihre Insider-Perspektive anzugreifen, sondern du hast eine andere Insider-Perspektive mit ihr und geschafft dann von innen heraus. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn ein Streit entsteht und man nicht eine gemeinsame Basis findet, um in Dialog zu treten, dann entsteht dieser Gegner, diese Verhärtung von Positionen. Und das ist eine ja, und vielleicht auch nochmal den Bogen zu uns als Community und zu den Auftrag von Menschen, die jetzt in Community sind, vielleicht nicht nur christliche Community, aber auch andere Formen von Community, ist, dass man schafft durch Community eine gemeinsame Basis. Und von dieser gemeinsamen Basis da ist, dann fungiert diese Basis ähnlich wie deine Freundschaft mit ihr. Als Sprungbrett, dass man solche Gespräche stattfinden kann, solcher Abbau stattfinden kann. Aber wenn man das nicht hat, diesen gemeinsamen Raum, dann wird es schwierig. Und die Demonstration auf der Straße ist definitiv nicht der Raum dafür. Ja, das ist der Raum, der genau die Fronten klar und die Kanten auch klar macht. Was durchaus legitim ist und wichtig ist, auch für den demokratischen Prozess. Aber es ist nicht ausreichend, wenn es darum geht, tatsächlich ein Dialog und eine Stärkung der Demokratie kann nur passieren, wenn tatsächlich solche Räume auch entstehen können.
Ein schönes Schlusswort.
Ja. Ja, und was ist unser Hashtag nach dem ganzen Gespräch? Also Safira, Hilfe, was ist dein Hashtag aus deiner Sicht?
Ich will jetzt nicht vor allem eine Hashtag-Diskussion machen.
Ich finde auch, eine Hashtag-Konferenz ist was Privates.
Ja.
Konferenz ist was Privates. Okay, wir machen
dann. Aber um mal zu zeigen, wie das geht, normalerweise würde ich jetzt sowas sagen wie dialogisch. Und dann würde ich sagen, nope. Und dann würden wir noch 20 andere Sachen sagen und irgendwann so, ja, okay.
Und am Ende gewinnt es dafür 90% der Gespräche.
Hört auf, das zu sagen, wenn alle die Hashtag scheiße finden, ich ist immer schuld.
Ja. Sie haut einfach so viele raus, dass
da irgendeine gute ist dabei. Aber ja, wir machen das dann offline. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich ist einer oder andere Gedanken auch dabei, die positiv ist, die ja, inspirierend ist. Ich habe auf jeden Fall einiges für mich mitgenommen.
Hoffentlich sehen wir euch bei Tribus.
Adieu.
Ja.
Bis dahin.
Tschüss.